An einem dieser Tage saß Jesus wieder einmal und lehrte. Auch Pharisäer und Schriftgelehrte waren dabei. Aus allen Orten Galiläas, Judäas und auch aus Jerusalem waren sie gekommen, und göttliche, heilende Kraft ging von ihm aus. Da trugen einige Männer auf einer Bahre einen Gelähmten herbei. Sie versuchten, ihn ins Haus zu bringen, aber und vor Jesus niederzulegen, doch wegen der vielen Menschen gelang es ihnen nicht. Da stiegen sie auf das Flachdach, deckten die Ziegel ab und ließen ihn auf seinem Lager unmittelbar vor Jesus nieder. Er sah ihren Glauben und sagte: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Sofort fingen die Schriftgelehrten und Pharisäer an zu diskutieren und sagten: Was ist das für ein Mann? Das ist ja Gotteslästerung. Sünden vergeben kann nur Gott allein. Jesus durchschaute ihre Gedanken und antwortete ihnen: Was denkt ihr da in eurem Herzen? Was ist leichter zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf und geh? Ihr sollt aber wissen, dass der Menschensohn auf Erden Vollmacht hat, die Sünden zu vergeben. Darum wandte er sich wieder an den Gelähmten und sagte zu ihm: Steh auf, nimm dein Lager und gehe nach Hause. Sofort stand er vor aller Augen auf, nahm sein Lager, auf dem er gelegen hatte, ging heim und lobte Gott. Da packte sie alle ein großes Erstaunen, und sie priesen Gott und sagten von Furcht erfüllt: Unerhörte Dinge haben wir heute gesehen. Von weit her sind sie gekommen. Nicht gerade Neuseeland, aber aus allen Orten Galiläas. Aus Judäa, selbst aus dem fernen Jerusalem. Hochgebildete Herren, studierte Gelehrte, die Creme der damaligen Wissenschaft und der Theologie. Da sitzen sie in einem kleinen Wohnhaus im Norden des Landes, da wo wirklich nichts los ist. Hier ist nicht Provinz, hier ist Einöde pur. Die großen Gelehrten geben sich ein Stelldichein in einem Wohnhaus in einem kleinen Dörfchen. Das ist etwa so, als kämen die Spitzenberater der deutschen Regierung in einem kleinen Kaff in der Einöde Mecklenburg-Vorpommerns zusammen. Sie hatten sich gewiss abgesprochen. Dieses Treffen war nicht zufällig. Sie waren nicht mal eben vorbeigekommen, sondern sie hatten einen Plan, eine Absicht. Diesen Jesus, den wollten sie sehen und hören, den, von dem das ganze Land sprach. Aus erster Hand wollten sie sich informieren, warum alle so ein Getue um diesen Jesus machten. Unglaubliche Geschichten erzählte man sich über ihn, und man kennt das Volk ja, das war dumm genug, all diesen Unfug zu glauben. Die liefen ihm nach, als wäre er der Weltenretter oder der Messias. Und so sitzen sie da in diesem kleinen Wohnzimmer. Ehrfurchtsvoll hatte man ihnen die obersten Plätze gelassen, damit sie ganz nah dran sind an Jesus. Den sie noch gar nicht einzuschätzen wissen. Von fern und nah waren sie gekommen, denn es hatte sich herumgesprochen, dass nicht nur Jesus in Kapernaum war, sondern auch eine ganze Reihe Prominenz, Schriftgelehrte, Pharisäer. Das versprach Aufregung, Gesprächsstoff. In unserem verschlafenen Landstrich wirklich etwas Besonderes. Seit Jesus hier Reden hielt, war plötzlich was los in der Provinz. Wir waren sozusagen in aller Munde. Und plötzlich waren Leute von den Städten und den Hochschulen und den Palästen im Dorf. Und die wollten natürlich nicht nur reden, die wollten auch essen und schlafen. Da war ein Geschäft zu machen. Das kurbelte den Absatz an, brachte eine gespannte Hochstimmung. Und hatte man nicht von einigen Leuten tatsächlich sagenhafte Geschichten gehört über diesen Jesus? Vielleicht können wir ja auch was mit ihm erleben. Vielleicht passiert sogar heute etwas. Komm, wir sind dabei. Wir wollen nichts verpassen. Wir wollen ganz vorne mit dabei sein. Auf zu Jesus. So recht weiß keiner, wo sie herkamen. Aber alle wussten, die kamen zu spät. Es gibt ja immer Leute, die zu spät kommen. Selbst schuld, wenn nun alles voll ist. Ja, warum kommt ihr auch so spät? Wir jedenfalls sind früher aufgestanden als ihr. Gut, wir mussten auch keinen Gelähmten mit uns herumschleppen. Aber wann man aufsteht, kann man selber bestimmen. Was können wir dafür, dass ihr zu spät kommt? Wir werden hier keinen Platz machen für zu Spätkommer. Da könnte ja jeder kommen. Und so wissen sie nicht weiter. Die mit dem Gelähmten wollen Jesus sehen, damit er ihren Freund vielleicht heilen könne. Und nun stehen sie draußen mit ihrer Trage. Sie sahen ihn nicht mal, geschweige denn ihn zu hören, weil das Gedränge so groß war. Was jetzt? Jesus war im Haus und sie waren draußen. Noble Gelehrte saßen ganz in seiner Nähe, um ihn zu hören. Eine große Menge versperrte den Zugang und hier waren sie mit ihrem gelähmten Freund und sahen keine Chance. Vergebliche Mühe. Alles umsonst, wären wir bloß eher aufgestanden. Zu blöd. Und da hat einer eine Idee. Von weit her sind manche gekommen, aus Hockenheim, Dielheim, Neckargemünd, Raunberg, Wiesloch, Waldorf, manche vielleicht sogar aus Bad Schönborn, jedem weit südlichen Landkreis. Manche sind zu Besuch hier und sind mit in den Gottesdienst gekommen. Nein, es ist kein Gedränge wie damals. Und die erste Reihe ist auch nicht für die Honoration vorgesehen. Wer hier zu spät kommt, darf trotzdem dabei sein. Warum sind wir eigentlich hier? Ohne Jesus Christus jedenfalls wären wir heute genauso wenig hier wie die Leute damals in diesem Wohnzimmer. Ohne Jesus Christus würde dieses Gebäude und unsere Gemeinde und unsere Gottesdienste einfach keinen Sinn machen. Genau wie damals. Erlaubt mir einen kleinen Einschub, bevor wir wieder zu der Geschichte zurückgehen. Wir leben heute in einer Wissensgesellschaft. Nichts Besonderes. 60% aller Wissenschaftler, die jemals auf der Erde gelebt haben, die leben heute zur Zeit und sind zur Zeit noch aktiv. Wissenschaftler schaffen Wissen. Wissen, das ist, ich habe etwas erkannt und ich kann es wiedergeben. Ich habe ein Ehebuch gelesen und kann sagen, was drin ist. Wissen ist das, womit unsere Gesellschaft zurzeit funktioniert, lebt. Fast kein Beruf, der nicht inzwischen eine Wissenschaft geworden ist, ein Wissensberuf geworden ist. Wir sind Wissensarbeiter. Wissen heißt, ich habe etwas erkannt und ich kann es wiedergeben. Reproduzierbare Erkenntnis. Neben dem Wissen gibt es die Erfahrung. Erfahrung ist reflektiertes Erleben. Ich habe etwas erlebt und habe darüber nachgedacht. Wer verheiratet ist und darüber nachgedacht hat, der hat Erfahrungen mit der Ehe gemacht. Wahrscheinlich ganz andere als der, der das Ehebuch rezitieren kann. Es ist eine Sache, etwas zu wissen, es ist eine ganz andere Sache, Erfahrungen zu machen. Das spricht nicht gegen das Ehebuch, aber es ist einfach was anderes. Wissen und Erfahrung. Hinter Wissen und hinter Erfahrung gibt es noch etwas, was für unseren Text wichtig, wesentlich ist. Das ist die Haltung. In der Haltung, die ich einnehme zu den Dingen, die mir begegnen, zu den Menschen, die mir begegnen, da wohnt unsere Freiheit und unsere Verantwortung. Welche Haltung ich einnehme, entscheide ich ganz allein selbst. Wer nach dem Wissen über Jesus fragt, der stellt Fragen wie, was habe ich eigentlich von Jesus? Und von wem weiß ich das? Kann ich von dem erzählen, was ich weiß? Habe ich es verstanden? Weiß ich tatsächlich, wovon ich rede, wenn ich von Gott erzähle? Es ist gut, die wesentlichen Erkenntnisse der Wissenschaft von Gott, der Theologie, zu kennen und zu durchdenken. Es ist gut, sich in der Bibel und in der Bibelwissenschaft auszukennen. Es spricht nichts gegen einen geschulten Verstand und die Suche nach theologischen Ergebnissen. Wichtige Teile der Bibel sind von präzisen Denkern und großen Theologen geschrieben worden. Aber wer meint, eine gute Theologie sei schon ein Garant für den richtigen Glauben, der irrt sich. Wer nur auf seine theologischen Kenntnisse aus ist, der ist bald tatsächlich allein und verlassen. Ein anderer setzt auf Erfahrungen. Was sind meine Glaubenserfahrungen? Was habe ich mit Gott erlebt? Mancher wird sich auch fragen, was habe ich mit anderen Christen erlebt? Gute und schlechte Erfahrungen. Was hat die Kirche mit mir gemacht? Welche Erfahrungen prägen mich und welche Erfahrungen kenne ich eigentlich nur aus zweiter Hand? Es ist gut, wenn wir Erfahrungen mit Gott machen. Es ist wichtig, dass sich Herz und Verstand verbinden und wir unser Erleben reflektieren und so wachsen und erfahrener werden. Aber allein die spirituelle Erfahrung stärkt noch nicht den Glauben. Bei manchen ist sogar genau das Gegenteil der Fall. Spektakuläre Erfahrungen lassen den Alltag oft öde und trüb erscheinen und wie ein Süchtiger sich immer wieder auf die Suche nach dem Kick begibt, so sind manche ständig auf der Suche nach der tiefgründigen spirituellen Erfahrung, nach dem frommen Kick. Und die normale Alltagskost im Leben und in der Gemeinde erscheinen unattraktiv und wenig erstrebenswert. Wenn unser Glaube an der Theologie hängt, dann wird er fad und blutleer. Wenn unser Glaube an der spirituellen Erfahrung hängt, dann werden wir süchtig nach immer mehr Erfahrungen. Ich meine, unser Glaube drückt sich aus in der Haltung zu Jesus Christus. Diese Haltung zu Jesus Christus kann ich immer wieder neu wählen. Und meine Haltung zu Jesus, die bestimmt auch meine Haltung zu mir selbst und meine Haltung zu anderen Menschen. Was ich damit meine, kann ich euch am besten erzählen in Erinnerung an einen Professor. Professor Dr. Beinlich, Kollege meines Vaters in einem kleinen Kaff in Norddeutschland, in dem ich groß geworden bin, in Vechta. Die Kollegen meines Vaters, die waren weit weg, aber die Frauen interessierten mich damals schon. Und er hatte eine ganz besonders sympathische, etwas kleinere, ganz nette Zugewandte. Und die waren oft zu Gast bei uns. Mein Vater und Herr Beinlich schätzten sich als Kollegen und als Menschen und gegenseitige Besuche waren üblich. Was wir mit der Zeit nach und nach mitbekamen, das war, dass Frau Beinlich immer merkwürdiger wurde. Erst merkte man es nicht, weil sie es geschickt überspielte. Nach und nach war es nicht mehr zu übersehen. Sie brach mitten im Satz ab. Sie wusste nicht mehr, wo sie war. Sie starrte vor sich hin. Manchmal fiel sie einfach um. Ich weiß es noch, sie waren in der Garderobe, hatten sich verabschiedet und plötzlich fiel sie direkt vor unserer Eingangstür in dem gefliesten Flur auf den Boden. Der Krankenwagen musste kommen. Das Wissen über die Krankheit hat Herrn Beinlich damals nicht sehr geholfen. Das war 1975 und die Krankheit war damals noch sehr unbekannt. Viel Erfahrung mit ihr hat er auch nicht mehr machen können und gute schon gar nicht. Er war ganz verzweifelt, wenn es so schwierig wurde. Ich war 17 und ihr merkt, das bewegt mich heute noch. Er steht da mit Tränen in den Augen und seine Frau wird gerade ins Krankenhaus gebracht. Und er sagt zu meinem Vater, sie ist doch noch meine Frau. Wir sind doch immer noch verheiratet. Ich werde zu ihr stehen. Das hat er getan. Das Versprechen hat er gehalten, das er sich und ihr gegeben hat. Er hatte eine Haltung zu seiner kranken Frau gefunden. Die fand ich damals schon großartig und die finde ich heute noch großartig. Wenn ich an Haltung denke, dann, denke ich an diesen unscheinbaren Professor an einer Provinzuniversität, der, als es darauf ankam, Haltung gezeigt hat. Es war seine freie Wahl. Niemand hat ihn gezwungen. Kein Wissen und keine Erfahrung haben diese Haltung gerechtfertigt. In großer Freiheit hat er seine Haltung seiner Frau gegenüber gewählt. Er hätte auch anders können. Und doch ist er genauso seiner Verantwortung gerecht geworden. Zurück zur Geschichte. Sie wissen schon, die Idee mit dem Gelähmten, wie sie ihn zu Jesus bringen. Also, mit der Bahre über die Außentreppe aufs Dach, dann ein paar Ziegel abgedeckt und den Gelähmten direkt vor Jesu Füße gelegt. Mancher wird entrüstet hochgeschaut haben, der Hausbesitzer vielleicht als Erster. Aber ich bin sicher, Jesus hat hochgeschaut und hat in ihre etwas verschwitzten und etwas stolzen Gesichter gesehen und hat sie angelächelt und hat ihren Glauben gesehen. Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist der erste Satz, den Jesus hier sagt. Jesus sagt den Satz nicht nur zu dem Gelähmten, sondern auch zu den direkt vor ihm sitzenden Schriftgelehrten. Und die sind blitzschnell und sehr gescheit. Ihr Wissen ist abrufbar. Schließlich sind sie Wissenschaftler. Sünden vergeben kann nur Gott allein, ist ihre Analyse. Und dann das vernichtende Todesurteil, das ist Gotteslästerung. Welche Erfahrungen haben die Menschen in dieser Geschichte gemacht? Die Schriftgelehrten haben einen massiven Autoritätsverlust gespürt. Da redet einer so von Gott, als ob er ihn kennen würde. Die Leute laufen ihm nach und hören nicht mehr auf die ehrwürdigen Worte des Gelehrten. Die Masse wird schier Unglaubliches erleben, aber noch ist es nicht so weit. Und was erleben die Freunde? Eine ganze Menge. Lähmung, Widerstand, Aussichtslosigkeit. Und dann? Aber ich will der Geschichte nicht vorgreifen. Denn werfen wir einen Blick auf die Haltungen, dann merken wir, wie das Interesse der Pharisäer und Schriftgelehrten in Feindschaft umschlägt. Bei ihnen hat Jesus keine Chance. Sein Wort erreicht sie nicht. Ihr Urteil ist klar. Sie sind die Rechthabenden. Und vor lauter Rechthaben merken sie gar nicht, wie Jesus um sie wirbt und in ihnen Glauben wecken will. Jesus fragt sie: Was denkt ihr da in eurem Herzen? Was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh? Ihr sollt aber wissen, dass der Menschensohn auf Erden Vollmacht hat, die Sünden zu vergeben. Darum wandte er sich wieder an den Gelähmten und sagte zu ihm: Stehe auf, nimm dein Lager und geh nach Hause. Sofort stand er vor aller Augen auf, nahm sein Lager, auf dem er gelegen hatte, ging heim und lobte Gott. Jesus wirbt um die Pharisäer. Er möchte ihnen die Augen öffnen, die vor lauter korrekter Gesetzestreue ganz blind geworden sind. Wir sehen, es geht bei Gott nicht um die Einhaltung von Gesetzen, von frommen Regeln, denn vor dem Gesetz sind wir alle Sünder. Es geht bei Gott um die Begegnung mit Jesus. Hier, in dieser Begegnung mit dem Gelähmten und Jesus, begegnet die göttliche Ewigkeit einem einzelnen Menschen. Und er wird heil und gesund an Leib und Seele. Das Leben kann noch einmal beginnen. In jedem Anfang, haben wir eben gehört, liegt ein Zauber. Hier liegt der Zauber eines neu beginnenden Lebens mitten im Leben. Hier berührt Gottes heilende Kraft einen Menschen und sie wirkt Heilung. Jesus ist der Heiland hier, der Heilende, der, bei dem heil wird, was gelähmt und zerbrochen ist. Welche Haltung kennzeichnet die Freunde? Die Haltung zu Jesus erwartet viel von ihm. Sie setzen ihr Vertrauen auf ihn. Sie testen, ob er glaubwürdig ist. Es macht ihnen nichts aus, hilfsbedürftig zu sein, wenn sie nur zu dem durchkommen, der wirklich helfen kann. Und er tut es. Tatsächlich. Alle, die dabei waren, haben es gesehen. Er wird immer noch Freunde brauchen, der Gelähmte. Er wird genau die Leute brauchen, die ihn zu Jesus getragen haben. Denn die Welt, die jetzt auf ihn wartet, kennt er nicht. Alles jenseits seiner Matte war für ihn unerreichbar. Er muss jetzt Menschen finden, die mit ihm diese Räume durchschreiten und ihm diese Räume öffnen. Gut, wenn einer Freunde hat in so einer Situation. Und er macht eine Erfahrung, die hier im Raum wohl auch schon manche gemacht haben. Die Begegnung mit Jesus führt zur Wandlung. Jesus hilft. Er hilft wirklich, nicht nur theoretisch. Jesus verwandelt Menschen. Er macht aus lahmen Bettlägerigen aktive Bettträger. Aber das gilt nicht für jede Begegnung mit Jesus. Die Theoretiker, die es eigentlich alles schon wissen müssten, die nur ein paar Meter daneben sitzen, die bleiben, was sie sind. Verbitterte Rechthaber. Trotz ihrer Begegnung mit Jesus. Und obwohl sie nur ein paar Meter davon entfernt gesessen haben. Sie werden nicht, was aus ihnen hätte werden können. Sie wurden nicht seine Nachfolger. Denn sie waren schon fertig mit ihm. Und gehen wir nicht zu hart mit den Pharisäern ins Gericht. Sind wir nicht oft auch schon fertig mit Jesus? Auf welches Wunder warten wir denn noch? Ist unser Glaube nicht manchmal auch eher eine theoretische Abhandlung oder eine Lebensanschauung, eine Ideologie? Welche Wunde soll Herr Jesus denn heilen? Welchen Stolz vergeben? Welche Lähmung muss in Bewegung verwandelt werden? Bin ich, was ich hätte werden können? Haben meine Begegnungen mit Jesus mich zu dem gemacht, was ich sein könnte und sein sollte? Dem Text, den wir gelesen haben, sind allerdings nicht die Haltungen und Erfahrungen der Beteiligten wichtig. Der Text erzählt zuallererst von Jesus Christus selbst. Er berichtet uns von dem, der sowohl Sünden vergeben als auch Gelähmte heilen kann. Das eine so wunderbar wie das andere. Er erzählt nicht von dem, was ich alles schon verpasst habe und was ich schon alles hätte tun können, sondern der Text lädt ein zur Begegnung mit Jesus Christus. Er weist darauf hin, dass Begegnung mit dem auferstandenen Jesus möglich und notwendig ist. Im wahrsten Sinne des Wortes, die Begegnung mit Jesus wendet Not. Wer viel weiß, wie viel weiß Jesus von dem, die ihn begegnen? Eine ganze Menge. Jesus kennt die Gedanken der Schriftgelehrten und der Pharisäer. Er weiß um den Glauben der Freunde. Er weiß um die Sünden der Menschen ebenso wie um die flüchtige Begeisterungsfähigkeit der Masse. Aber er lässt sich nicht beirren. Er ist kein theologischer Besserwisser. Und alle Erfahrungen mit seinen Widersachern lassen ihn nicht bitter werden. Er wirbt um die, die ihn ablehnen, ebenso wie um die, die ihn anflehen. Er rechnet nicht auf und er rechnet nicht ab. In großer göttlicher Freiheit wählt er es, ganz nah bei uns zu sein, bei seinen Menschenbrüdern und Menschenschwestern. Er ist der König der Welt, der Herrscher des Alls und doch ist er Menschenfreund, Bruder und Heiland. Seine Haltung zu uns ist klar. Das Kreuz ist das Zeichen seiner Haltung. Die Liebe zu allen Menschen. Was für ein Mensch. Er gibt sein Leben für uns, für seine Freunde und er betet für die, die ihn an dieses Kreuz genagelt haben. Die Frage der Geschichte ist nicht, wie viele theologische Bücher du schon gelesen hast und wie viel du davon verstanden hast. Die Schriftgelehrten hatten alles richtig gewusst. Und sie sind doch an ihrem Heiland vorbeigegangen. Ja, später waren manche von ihnen wohl sogar unter seinen Mördern. Die Frage ist auch nicht, welche Erfahrung du mit Jesus schon gemacht hast und welche Erfahrung dir jetzt noch fehlt. Man kann Unerhörtes erleben mit Jesus und trotzdem nachher weiterleben, als sei nichts geschehen. Die Frage, die der Text uns stellt, lautet: Welche Haltung habe ich? Welche Haltung hast du Jesus gegenüber? Bist du mutig genug, Leuten aufs Dach zu steigen, wenn alle dir den Weg und die Sicht auf Jesus versperren wollen? Bist du unbeugsam und standhaft genug, um erst dann mit dem Suchen aufzuhören, wenn du wirklich Jesus ins Angesicht schaust? Oder gibst du schon vorher auf und stellst dich mutlos hinten an? Und bist du bereit, dich von deinen Freunden tragen zu lassen, auch wenn dann alle deine Hilflosigkeit sehen? Oder bist du einer, der mit anpackt, wenn es gilt, unkonventionelle Ideen zu haben und Wege zu Jesus zu finden, auf die so schnell keiner kommt? Bist du einer, der vor anderen mit seinem Wissen und mit seiner guten Lebensführung angeben will? Oder kannst du dir von Jesus helfen lassen, wo du seine Hilfe dringend nötig hast? Vor welcher Not in deinem Leben musst du nicht mehr die Augen verschließen? Welche notwendige Hilfe hast du nötig? Und kannst du dich mitfreuen mit denen, denen Jesus begegnet ist und deren Leben heil geworden ist? Oder schaust du heimlich neidisch auf die, die angeblich mehr erleben als du? Was kann alles aus dir werden, wenn du Jesus so begegnest wie die Freunde und der Gelähmte? Welche Veränderung, welche Wandlung, welche Transformation wird in deinem Leben stattfinden, wenn Jesus dir deine Sünde vergibt und dir einen Neuanfang schenkt und deine Lähmung in Aktivität ändert? Welche neuen Räume sind plötzlich für dich erreichbar? Was bist du dann für einer? Werden andere Gott loben, wenn sie dich und dein Leben dann sehen? Ja, ganz sicher. Die Geschichte, von der Lukas uns erzählt, ist wie alle guten Geschichten eine Liebesgeschichte. Es ist die Geschichte der Liebe zwischen Freunden, die wissen, was sie aneinander haben. Es ist die Geschichte der Liebe zwischen Jesus und diesen Freunden. Es ist die Geschichte eines Lahmen, dessen Leben auf den Kopf gestellt wurde durch die heilende Begegnung mit diesem liebenden Jesus. Und es ist auch die Geschichte der Liebe zwischen Jesus und seinen Zuhörern, den Gebildeten und den Ungebildeten, den Interessierten und den Schaulustigen, den Wohlgesonnenen und denen mit Mordabsichten. Und diese Erzählung von der heilenden Kraft Gottes und der Liebe Gottes geht weiter. Sie ereignet sich immer noch. Sie ist Teil unserer Realität in Wiesloch, in Walldorf, in Bad Schönborn. Darum gibt es uns als Gemeinde, damit lebensverändernde Begegnungen mit Jesus Christus stattfinden. Sie und ich, wir sind Teil dieser großartigen Liebesgeschichte Gottes mit uns. Welche Rolle spielen wir darin? Welche Haltung nehmen wir Jesus gegenüber ein? Suchen wir ihn von ganzem Herzen und geben nicht eher Ruhe, bis wir vor ihm stehen? Wissen wir um die Freunde und um unser Gelähmtsein? Und wie diese Liebesgeschichte zwischen mir und Jesus ausgeht, da wird es wie bei jeder guten Geschichte wirklich spannend.